Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Metropolis.
Ja, wir haben uns Metropolis angeschaut, den ältesten Film, den wir bisher hatten, nämlich aus dem Jahre 1927. Ein Film von Fritz Lang, ein deutscher Film und, wie schon der Glanzwurst ganz richtig im Chat angemerkt hatte, der erste Sci-Fi-Film.
Mhm.
Ganz
zum Anfang würde ich mich vielleicht erstmal noch bei den Leuten mal wieder bedanken, die uns den Quatsch immer einbrocken, die uns den Film nämlich vorgeschlagen haben. Das war, glaube ich, zum
Anfang. Ich bin die
Dani und irgendjemand kommt das.
Ich habe von der Dani gehört.
Okay, dann hat das die Dani eiskalt durchgesetzt beim Podstock und wir haben uns den Film jetzt alle angeguckt.
Genau.
Mhm. Ist halt doch nochmal eine andere Spielart von Filmen, als wir bisher hatten. Bisher hatten wir immer quasi Tonfilme und das ist jetzt der erste Stummfilm.
Total.
Ja. Ich würde gerne erstmal kurz was zum Inhalt sagen. Wir haben ja immer so eine kleine Inhaltszusammenfassung oder ich werde die jetzt vortragen ein wenig, damit wir nochmal uns den Film vor Augen führen können. Und in Metropolis geht es um die namensgebende Stadt, in der die Arbeiter ganz unten leben und die Söhne und die Herrscher der Stadt ganz oben und in der Mitte sind die Maschinen. Und diese Stadt ist in zwei Klassen aufgeteilt. Und ja, wir sehen halt, wie diese Stadt am Anfang funktioniert und lernen dann ganz schnell den Sohn des Herrschers von Metropolis, also der Herrscher heißt Joe Frederson und sein Sohn heißt Freda. Und der ist halt so ein Jüngling, der halt den Tag mit Sport und Tollereien verbringt, bis er dann die Maria kennenlernt, eine Arbeiterin, die in der Unterstadt lebt und mit einer Gruppe Kindern sich in diesen paradiesischen Garten schleicht, in dem die Reichen und Schönen ihre Zeit verbringen. Und er möchte Maria wiedersehen und begibt sich dann in die Unterstadt, wo er dann das erste Mal die Arbeitsbedingungen sieht, dass sieht, wie ein Unfall passiert und Arbeiter sterben und vergleicht es halt mit dem Moloch, dem babylonischen Gott dem babylonischen Gott, wo Menschen geopfert werden und ist halt ganz erschüttert davon und sieht dann, wie Maria in einer christlich angehauchten Kapelle zu den Arbeitern predigt, dass es halt ein Mittlerer geben muss, also zwischen Hirn und Hand muss das Herz der Mittler sein und das Hirn ist halt die Leitung, die Oberschicht und die Hand, das sind die Arbeiter und da muss es einen Vermittler geben, damit das zusammenführt und sie sieht dann in Frieda diesen Mittlerer. Aber sein Vater beobachtet ihn und gibt dem Erfinder Rotwang den Auftrag, die Menschmaschine dem Antlitz von Maria anzugleichen. Also er hat einen Roboter gebaut und den soll er jetzt wie Maria aussehen lassen, damit sie Zwietracht sieht und diese Pläne dieses Mittler-Messias zerstört. Ja, und sie wird dann gefangen genommen und es gibt dann diese Maschinen-Maria, die Zwietracht sät und am Schluss kommt es halt dazu, dass die Arbeiterstadt geflutet wird, die Herzmaschine, also der Kern der Maschinenstadt zerstört wird und am Schluss vermittelt dann halt, vorausgesagt, Freda zwischen den Arbeitern und den Herrschern und es kommt halt zu einem Bündnis und damit endet der Film.
Ja. Was ich noch wichtig finde fürs Verständnis ist, dass der Sohn ja damit nicht ganz so zufrieden ist, wie das in der Stadt seines Vaters so läuft. Und der Vater will aber halt nicht, dass sich der Sohn einmischt und schickt dann einen Überwachungshund los, der jeden Schritt von seinem Sohn überwachen soll und so weiter. Und ja, dann schaukelt sich das halt so ein bisschen hoch.
Ja, Film auch nur der Schmale.
Da war aber schon in diesem ganzen Film eine ganze Menge Gesellschaftskritik drin, ne? So Kapitalismuskritik und überhaupt so generell Industrialisierung und Utopie versus Dystopie und also mein lieber Herr Gesangswein, also das hätte ich an der Stelle bei dem Film nicht erwartet. Ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen gehabt. Und ja, also erstmal vielleicht zur Info, wir haben die aktuell, glaube ich, vollständigste Version gesehen, die ungefähr 2,5 Stunden geht.
Das ist die, ja, das ist ganz interessant, wie es, also es ist so, dass, also ich hab dazu noch eine Dokumentation gesehen, Reise nach Metropolis heißt sie, die wurde zeitgleich mit der Veröffentlichung dieser kompletten Version von Arte gezeigt und da wird halt erklärt, dass die UFA einen Vertrag mit Universal, also der amerikanischen Filmgesellschaft, geschlossen hat, dass sie so und so viel, also dass Universal, glaube ich, so und so viel Sendezeit in den Kinos der UFA bekommt und dafür übernimmt Universal 10 Filme von der UFA pro Jahr und darunter war halt auch Metropolis. Und da wurde schon vor Veröffentlichung in Deutschland wurde Metropolis nach Amerika gebracht und auf eine 2-Stunden-Version gekürzt für das amerikanische Kino. Und nachdem Metropolis von den Kritikern zerrissen wurde, also die Premiere, das war wirklich, es war also die Erstveröffentlichung von Metropolis war wirklich ein Reinfall. Es haben knapp 150.000 Menschen den Film überhaupt gesehen zu der Zeit. Es gibt noch ein paar sehr negative Kritiken, wo ich gleich noch eine vorlesen werde von. Und man hat dann auch für den deutschen Markt diesen Film nach dem amerikanischen Vorbild auf 2 Stunden gekürzt. Und hat die gekürzten Stellen auch vernichtet, weil damals der Film auf hochentzündlichem Zellulosenitrat gedruckt war. Und wer Inglourious Basterds gesehen hat, der weiß, dass Zellulosenitrat extrem brandgefährlich ist und man das, wenn man es nicht braucht, nicht irgendwie rumlegen haben will. Und ja, und dann ist es halt, glaube ich, 2008 in Buenos Aires in einem Filmarchiv wieder aufgetaucht. Das war ganz lustig, weil dann meinte irgendwie, also sie haben dann irgendwie dieses Archiv irgendwie ausgerümpelt und dann meinte, ah, hier Metropolis, ah, ich weiß auch, der geht schon lange, 2,5 Stunden. Und dann meinte der andere, Moment mal, also die aktuelle Version sollte nur 2 Stunden gehen, wie kann denn deine Version 2,5 Stunden gehen? Und dann haben sie halt entdeckt, dass da noch diese fehlende halbe Stunde von Metropolis liegt. Und die Murnau-Stiftung, die schon 2001 eine restaurierte Fassung herausgebracht hatte, hat dann 2010 auf der Berninale jetzt so nahezu komplette Fassung des Filmes herausgebracht. Es fehlen immer noch ein paar Szenen, zum Beispiel die Szene mit dem Mönch in der Kirche. Und man sieht ganz genau, wo die jetzt wiedergefundenen Filmstücke eingesetzt wurden. Die sind kopiert und deswegen sind da diese Kratzer noch drin, die man halt nicht mehr rausretuschieren kann, weil die halt in der Kopie drin sind und nicht auf dem Filmmaterial direkt.
Ich glaube, es war auch noch zum anderen noch unterschiedliches Filmmaterial. Also normal ist ja 35 mm und ich glaube, das war irgendwie bloß so ein 17 mm Film gewesen, ne?
16 mm.
Oder 16 mm.
Es war eine 16 mm Kopie und deswegen konnte man auch diese Kratzer nicht mehr rausretuschieren.
Ja, logisch, ne? Weniger Auflösung für das einzelne Bild, weil der Film halt entsprechend klein ist.
Ja, und es war halt auch schon die Kopie war schon so viel mit Kratzern beschädigt, dass man halt froh war, dass man es überhaupt hatte.
Also vielleicht mal um auf die rekonstruierten oder beziehungsweise dann nachträglich dann wieder eingefügten Szenen. Also ich muss sagen, es waren da schon ein paar Szenen drin, wo dem Film doch einiges gefehlt hätte, ne? Also war so
ein Eindruck. Ja, also gerade dieser der Agent, der dann von Joe Frederson losgeschickt wird und auch diese ganze Entwicklung, dass Rotwang eine Hehlstatue, also von seiner Frau, die er dann an Joe Frederson verloren hat, das wurde ja alles rausgeschnitten. Das sieht man daran, dass es halt diese andere Qualität hat. Mhm. Und das war halt fürs amerikanische Kino, beziehungsweise auch fürs sowjetische Kino, hat man da sehr viel geschnitten. Gerade die Sowjets hatten da eine sehr interessante Geschichte dazu. Aber da kann ich ja später nochmal dazu kommen. Ich habe jetzt eine Kritik, und zwar nämlich von, kleinen Moment, Sendungsplan, wo sind wir denn? Hier, von H.G. Wells, den kennt man ja. Und der hat auch eine Kritik zu Metropolis geschrieben. Die lese ich jetzt mal vor, die finde ich sehr lustig. Ich habe letztens den albernsten Film überhaupt gesehen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen noch albernen zu machen. Er heißt Metropolis, stammt aus den großartigen UFA-Studios in Deutschland und man muss erwähnen, dass er enorme Produktionskosten verschlungen hat. Er präsentiert eine turbulente Konzentration aus fast jeder denkbaren Blödsinnigkeit, Klischee, Plattitüde und Chaos über den mechanischen Fortschritt und den Fortschritt im Allgemeinen, serviert mit einer Soße von Sentimentalität. Und ich glaube, das fasst diesen Film ziemlich gut zusammen.
Schon ein bisschen, aber war das eigentlich vor oder nach Krieg der Welten? Ich meine, H.G. Wells kennt man eben aus jenem Radiohörspiel, ne? Also Krieg der Welten, ne? Wo dann Menschen wirklich...
Ich glaube, das war nahe vor der Krieg der Welten.
Ja, und, wo dann Leute ausgeflippt sind, weil sie das Hörspiel hörten im Radio und alles, was im Radio gesagt wird, ja sowieso...
Das ist ja auch so ein Mythos. Also das wird ja auch in der Erik?
Was mir halt schon beim Schauen in den ersten 10 Minuten aufgefallen ist, wo die Szene dann auch kommt, wo er unten in der Fabrik ist. Und was hattest du gesagt, was das mit dem Götterbild darstellen soll?
Moloch.
Wo die ganz...
Moloch, genau.
Ja. Okay. Also, da habe ich mir schon gedacht, man spürt schon, dass die Leute ziemlich viel, gewissermaßen Respekt hatten und Angst vor dem, wie das mit der Industrialisierung und Modernisierung noch weitergeht. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das damals so war. In den goldenen 20ern, wie rasch sich da alles entwickelt hat. Und wenn man dann einfach mal auf den Gedanken kommt, wenn das jetzt so weitergeht in dem Tempo und wohin sich das entwickeln könnte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da Angst gekriegt hat.
Ich meine, da waren ja auch sehr, sehr viele christlich geprägte Bilder, also wirklich im Großen und Ganzen Bibelzitate drin, ne? Also das Babylonische Reich und Turmbau zu Babel und eben das Moloch und was ja Bibelzitate sind. Oder genauso das Maria, also schon, hey, der Name, ne? Aber davon abgesehen halt, du hast vorhin gesagt, kirchenähnlichen, also ich würde schon sagen, das war halt einfach eine Kapelle. Ich meine, da waren Kreuze da war ein Altar da, also ich würde das gemeinhin als Kirche bezeichnen.
Ja, aber es war ja kein christlicher Gottesdienst, was sie da abgehalten hat.
Och, naja, so von der Grundbotschaft her.
Ja, also Fritz Lang hat sich da schon sehr viel bedient. Also es wird ja dann nochmal die Geschichte vom Turmbau zu Babel nacherzählt. Aber dann hat er ja sehr viel, also sehr entscheidende Änderungen dran vorgenommen an dieser Nacherzählung, dass nämlich beim Turmbau zu Babel nach Fritz Lang sich die, dort die Arbeiter und die Bauherren die gleiche Sprache gesprochen haben, aber sich trotzdem nicht verstanden haben. Und dass das deswegen zum Aufstand kam, und da hat ja auch nicht Gott den Turm von Babel zerstört, sondern das waren die Arbeiter selbst. Das sind ja diese entscheidenden Änderungen, die dann Fritz Lang vorgenommen hat. Es gibt dann also die Hure Babylon, die ja in der Apokalypse erwähnt wird und wo dann nochmal dieses Bild rekreiert wird, wo sie auf dem Biest sitzt. Das ist alles sehr biblisch angehaucht und ist aber auch sehr viel germanische Mythologie, also Hel. Die Frau von Rotwang ist in der germanischen Mythologie die Herrscherin der Unterwelt.
Wobei, ja, also ich meine, es waren haufenweise Zitate drin, also, ne? Und ich meine, das mit, es haben halt, hat halt nicht Gott zerstört, sondern das, der Arbeiter, so als, ne, so virtuelles Wesen oder als Masse von Menschen, aber dann halt doch irgendwie so als eins agierend, ist halt schon ein schönes Gleichnis auch, ne, zu eben dieser ganzen Zeit der Aufklärung, Industrialisierung und der ganzen Geschichte.
Ja, aber er widerspricht ja auch er hat ja nicht so wirklich eine Lehre, wo er sich dran orientiert. Man könnte ja meinen, er hat sich jetzt irgendwie an Marx orientiert, also die Revolution der Arbeiter gegen die Bourgeoisie. Denn es wird ja auch gezeigt, dass die Revolution nur dazu führt, dass die Stadt der Arbeiter selbst zerstört wird und die Kinder fast ertrinken. Er widerspricht ja auch, sowohl der Lehre des Kapitalismus, also man kann sich ja mal irgendwie Bilder von der irgendwie Krupp-Schmieden anschauen, das ist schon sehr ähnlich, aber auch widerspricht er den Lehren des Kommunismus, die ja gerade zur Weimarer Republik sehr stark im Widerstreit standen. Also es war ja diese Räterepublik, die dann in Weimar ausgerufen wurde, und also gerade da war es die Zeit, wo Kapitalismus und Kommunismus im direkten Widerstreit standen.
Was mir auf alle Fälle aufgefallen ist, ist, dass ich kann mich an keinen anderen Film erinnern, wo das oben und unten so klar ist, also so extrem abgebildet ist mit der Stadt oben, wo die Reichen leben und quasi auf Kosten der Leute, die unten in den Schächten, die ihre Stadt wirklich im Untergrund haben und da arbeiten. Und das geht ja direkt schon mit dem Bild los, mit dem Aufzugsschächten, wo die dann reinmarschieren und rauskommen, und das ist schon alles sehr bedrückend.
Ja, und es ist auch interessant, wie sehr sich das schon an ein KZ erinnert, und das, bevor es überhaupt KZs gab. Also diese Rampen und auch dieses Moloch-Bild, wo die Menschen einfach in das Feuer geworfen werden. Es gibt dann irgendwie die Überlieferung, dass irgendwie ein KZ-Häftling, nachdem er die Rampe vom Zug verlässt und dieses KZ sieht, und so, dann sagt er halt zu seinem Nebenhäftling, hast du schon mal Metropolis gesehen, weil er sich an diesen Film erinnert fühlt. Und es ist schon sehr viel, man könnte schon fast sagen, Vorausahnung in diesem Film, was in Deutschland noch passieren wird.
Ja, also wie gesagt, das war das, was ich vorhin auch so am Anfang wirklich meinte mit so, war schon verdammt viel, also war mutig und war sehr viel Gesellschaftskritik im Großen und Ganzen, was ich echt gut fand an dem Film. Also gerade, wir müssen ja wieder sehen, ne, also die Zeit, aus der der Film ist, 1926, 27, ja, da galten halt wirklich noch ein bisschen andere Regeln und von daher war der schon sehr, gerade was die Kritik angeht, auch an eben den verschiedenen Systemen, Kommunismus versus Kapitalismus, Industrialisierung und dem ganzen Zeug, war schon, fand ich, relativ mutig.
Ja, obwohl, ich glaube, das mehr so zufällig entstanden ist. Also, das Drehbuch stammt ja von Fritz Langs Frau, Thea von Büro, glaube ich, die ja das Drehbuch dann geschrieben hat, und Fritz Lang meinte dann nach der Fertigstellung des Filmes, dass ihm die Aussage des Films eigentlich nicht so ganz passt, und er eigentlich eher weniger zufrieden ist, und er war ja selbst ein sehr, also er hat ja selbst ein bisschen, er hat ja selbst ein bisschen den Ausbeuter gespielt, also diese ganzen Kinder, die man dort sieht, oder diese ganze Arbeiter, das waren einfach wirklich Arbeitslose, die man dann in das Wasser täglich reingejagt hat. Und also viele Schauspieler haben sich halt im Nachhinein beschwert, wie herrisch und wie tyrannisch Fritz Lang bei den Dreharbeiten war.
Ja, das sollte halt bloß authentisch sein. Was ich auch relativ interessant von den Bildern her fand, also wie gesagt, der Film war von 26, 27, heißt, die haben den ungefähr so, weiß ich nicht, 23, 24 gefilmt, vermutlich.
Ein Jahr lang haben sie den gefilmt.
War übrigens damals auch der teuerste Film der Welt.
Ja, ich glaube 5 Millionen Reichsmark.
Mhm. Sowas. Was ich relativ interessant fand, war, dass gerade in den Eröffnungssequenzen im Club der Brüder, das war halt schon wirklich volle Kanne, diese Riefenstahl-Ästhetik oder diese Riefenstahl-Pathos, den dann eben Leni Riefenstahl als Filmemacherin dann im Dritten Reich dann so etabliert hat.
Ja, also Triumph des Willens sieht man da schon auch drin.
Mhm, genauso, so als die da so diesen Lauf haben und gestählte junge Männer, die um die Wette laufen und sich von ihren Freunden anfeuern lassen. Also überhaupt so die ganze Bildgewalt, gerade in diesen Einstellungen, hat mich total an Leni Riefenstahl erinnert.
Ja, also Fritz Lang hat sich da auch sehr viel von zeitgenössischer Architektur inspirieren lassen. Er war ja, glaube 1923 in Amerika oder 24 zur Premiere seines Vorgängerfilms, der hat die Nibelungen dann verfilmt und war deswegen in Amerika und hat sich auch dort die Architektur angeschaut, und er streut halt gern Gerüchte über seine eigene Arbeit und behauptet halt, ja, hat er New York gesehen und dort hat er halt die Idee zur Metropolis, aber es gibt schon auch Berichte, dass er schon vor der Amerika-Reise das Drehbuch zur Metropolis überhaupt schon fertig hatte. Also das stimmt nicht so ganz, aber natürlich ganz klar, also die Architektur der Zeit spiegelt sich schon darin wieder, und es gibt einen Architekten, ich glaube, der heißt Erich Mendelssohn, also auf jeden Fall heißt er Mendelssohn, mit dem er halt sehr viel zusammengearbeitet hat, und wenn man sich Architekturentwürfe zu Wettbewerben anschaut, dann sieht man da ganz klar diese Hochhäuser, die sich in Metropolis wiederfinden. Und wenn man sich mal Blade Runner anschaut, der ganz stark auch von Metropolis inspiriert wurde, also dieser neue Turm von Babel aus Metropolis ist mehr oder weniger 1:1 in Blade Runner wieder nachgebaut worden.
Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber ja,
das ist, also es hat schon, also er hat sich sehr viel inspirieren lassen, und er hat auch wieder weiterhin viele Filme inspiriert. Also ich glaube, C3PO, also der sieht ja auch schon so ein bisschen aus wie jetzt diese Menschmaschine.
Ich hatte noch was anderes, also was ich bei mir auch auf dem Zettel stehen habe, die Cybermen in Doctor Who. Haben mich da auch so umgekehrt halt auch ziemlich an die Menschmaschine erinnert. Ja, ich meine, hey, Herrgott, Metropolis ist wirklich ein Filmklassiker, ein Science-Fiction-Klassiker und da werden sich viele Regisseure und Filmemacher da irgendwo, ich knacke, wird mir gesagt, knacke ich?
Nee, ich höre nichts.
Okay, ja. Dann passt das. Aber ich habe ja eh meine eigene Spur, von daher. Also ist ja ganz normal, dass sich Regisseure dann auch irgendwo bei ihren Vorbildern bedienen. Ich meine, guck dir Tarantino an, der macht das ja ständig und von daher.
Ja, gerade Tarantino, das ist ja so ein, also ich glaube, der ist ja einer, der sich ständig bei anderen Filmen bedient. Es ist noch ganz interessant, diese Kulissen. Da haben die, also gerade für diese Szene, wo man so diese Stadt sieht, wie sie sich bewegt, das waren ja alles Modellautos, also ich glaube knapp 300 Modellautos, wo dann ein Foto gemacht wurde, dann haben sie irgendwie einen Millimeter weiter bewegt und sie haben für 10 Sekunden Film 8 Tage gebraucht und mussten halt nach jedem Shot alle 300 Modelle weiter bewegen, einen Millimeter. Und es war halt eine extreme Arbeit. Und damit wir jetzt auch ein bisschen auf den Chat eingehen, der Glanzwurst meint, dass die Originale von Metropolis gar nicht mehr existieren. Das ist so eine Sache mit den Originalen, weil es zeitweise so war, dass mehrere Negative gleichzeitig belichtet wurden. Also es gab dann verschiedene Versionen von Metropolis, die von verschiedenen Kameras aufgenommen wurden, damit man halt das sicher hat. Also entweder man konnte mit einer Kamera mehrere Negative belichten oder man hat einfach mehrere Einstellungen gemacht und hatte dann halt für verschiedene Versionen verschiedene Takes. Und deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, was das Original von Metropolis ist, weil halt gleich schon bei der Herstellung mehrere Originale sozusagen hergestellt wurden.
Was ich halt unrelativ lustig finde oder fand an dem Film ist, ich meine, hey, für 36 oder so,
27.
Entschuldigung, ja, 27. Ich bin 10 Jahre verrutscht. Ich war gerade noch bei dem Artikel über Riefenstahl. Die Special Effects, die waren doch teilweise echt eindrucksvoll, ne?
Ja.
So mit Überblendungen, also, Mehrfachbelichtungen und solchen Geschichten. Also für das dann halt alles so in analog machen, bin ich mir sogar relativ sicher, dass die mehrere Negative belichtet haben. Einfach um da vielleicht nochmal dieses, was wir heutzutage als Undo kennen, wenn dann halt bei der Mehrfachbelichtung dann irgendwas schief geht.
Ja. Ja, mit dem Dampf und allem und dann auch mit den Szenen, wo die biblischen Sachen mit reinkommen, das ist schon beeindruckend,
oder
was
sie
da geschaffen haben.
Als die Menschmaschine dann so quasi zum Leben erweckt wurde, diese Kreise und so.
Ja.
Die Szene war für mich ganz, ganz schlimm. Einfach deswegen, weil ich seit eigentlich ziemlich ein paar Jahrzehnten schon ein riesengroßer Fan von der Band Queen bin. Und von der Band Queen gibt's eben das Video zu Radio Gaga, wo halt einfach Metropolis verarbeitet worden ist. Mehrfach in nachgedrehten Szenen wie auch in Originalszenen. Und und ich hatte dann halt wirklich stellenweise wirklich dieses Lied da im Kopf gehabt.
Wurde häufig in verschiedenen Sachen wiederverwendet. Es gibt auch eine Futurama-Folge, die Metropolis verarbeitet. Und habt ihr das fünfte Element gesehen? Das fünfte Element?
Nö. Ja.
Da ist ja auch diese Szene, wo Lilo in dem Kasten liegt. Das ist ja auch sehr stark aus Metropolis entlehnt.
Das habe ich echt, da habe ich wirklich, also wo dann die Kamera so wirklich an dem Roboter vorbeifährt und dann so mit diesen Streifen, ne, über so den wichtigen Teilen, ne? Wobei ich sagen muss, dass der Film stellenweise auch, also für die Zeit auch echt offenherzig gewesen ist, ne? Also so.
Die 20er Jahre, die waren ja etwas lockerer.
Ein paar Müppelchen hat man dann schon zu sehen gekriegt, und da fährt dann halt so die Kamera eben an diesem Alkoven, wo dann eben der Roboter drin liegt, vorbei und diese Streifen und so. Und das ist eigentlich, glaube ich, als Einstellung doch ziemlich genauso in das fünfte Element drin. Auch der Anzug von Lilo dann ist im Prinzip dem noch empfunden.
Ja. Es hat sehr viele andere Sachen inspiriert. Zu den Dreharbeiten, man hat eigens dafür eine neue Halle gebaut auf dem Ufergelände in Babelsberg. die heute immer noch benutzt wird. Also da wird so Sachen wie Inglourious Basterds und Cloud Atlas wurden in der gleichen Halle gedreht, wie die für Metropolis gebaut wurde.
Das muss doch für Tarantino und, der totale Porno gewesen sein, oder so. Boah, hier ist Metropolis.
Ja, das ist halt irgendwie immer noch die Haupthalle in den Babelsberg Filmstudios. Und für den Dampf hat man dann auch echte Lokomotiven irgendwie gehabt, die dann draußen standen und der Dampf wurde halt dann reingeleitet ins Studio rein. Hatte irgendwie 3000 Komparsen, die dann auch am Schluss halt durchs Wasser gescheucht wurden. Das waren halt noch richtige Massenproduktionen.
Mhm. Ja, also hatte man ja früher schon, also was heißt früher, also später eigentlich danach, dann noch ja bei so um solchen epischen Sachen wie, weiß ich nicht, hier Ben Hur und solche Sachen, wo du dann halt echt extrem riesengroße Massenszenen hattest, was diese Kinoepen dann später gewesen sind. Was ich noch relativ...
Macht mir heute gar nicht mehr.
Ja, heutzutage hat man dafür CGI und dass dann halt 100.000 computeranimierte CGI-Orks durch die Gegend laufen. Was ich noch relativ, ich weiß nicht, weiß das einer von euch, also das Dystopische, das war das damals schon so en vogue? Weil ich meine, es war ja schon eine relativ klare Dystopie dann am Ende, ne? Also du hast erst gesehen, ja, alles toll und alles shiny.
Ja, und wenn du bist, war ja Happy End.
Ja, aber wenn du ein bisschen am Lack kratzt, dann unten drunter sieht's halt doch irgendwie ziemlich scheiße aus, so unterdrückte Arbeiterschaft und bla und bla. War das damals so in oder war das was Besonderes?
Ich glaube, Dystopie und Utopie, das gab es schon immer. Also ich glaube, schon seit der Antike gibt's Dystopie und Utopie-Entwürfe. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie sich jetzt Fritz Lang oder seine Frau ausgedacht hätte.
Also so mehr im Filmischen dann auch. Das wäre so
eine Frage. Ich glaube, dass das vielleicht nochmal durch die ganze Sci-Fi-Bewegung nochmal ein neues Hoch erlebt hat, aber das gab es schon davor.
Ja, also wenn man sich überlegt, also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Krieg der Welten wurde als Roman 1898 veröffentlicht von Gottlieb August Crüvel und das Hörspiel stammt von 1938.
Also kurz nach Metropolis.
Und ja, 10 Jahre später, 12 Jahre später.
Ich bin schon wieder 10 Jahre später. Entschuldigung.
Also ich glaube, Dystopien, also auch hier die Zeitmaschine stammt ja auch von Orson Welles, stammt ja auch. Ich verwechsel immer H.G. Wells und Orson Welles. Wer ist der Autor und wer ist der Filmemacher? Ich glaube, Orson Welles hat die Bücher geschrieben.
Ich glaube,
1984. Oder auf jeden Fall, die Zeitmaschine stammt ja auch noch aus dem 19. Jahrhundert. Also Dystopien gab es schon immer. Ah, genau, Orson Welles ist der Filmemacher und H.G. Wells hat, was hat er dann gemacht? Nur dieses Radioschauspiel. Ja, genau, Citizen Kane, genau, sowas hat er gemacht.
Ich würde dann nochmal auf die
Handlungsebene. Ja, da kannst du kurz ausreden lassen.
Ja.
Also ich glaube, Dystopie ist schon immer overwork gewesen. Also ich glaube nicht, dass das mal außer Mode war, außer vielleicht unter Hitler, aber.
Die haben dann also einfach ihre eigene gemacht Fiction als Realität.
Ich glaube, gerade die Science Fiction in der Sowjetunion hat ja ganz stark mit Dystopien gearbeitet.
Ja, ich würde jetzt nochmal auf die Handlungsebene zurückkommen. Und also auf alle Fälle, ich kann mir sogar vorstellen, dass das gezielt war, dass der Film in mir andere Erwartungen erweckt hat, wie das Ende denn aussehen könnte, als wie es dann am Ende war. Weil gerade schon mit, wie das aufgebaut war, mit dass es dann noch ein Zwischenspiel und ein Endspiel gab, das waren schon noch sehr ans quasi klassische Drama angelegt. Und da habe ich halt gedacht, ja, das wird wahrscheinlich dann auch am Ende so einen klassischen dramatischen Ablauf nehmen und, ja, und ein ziemlich negatives Ende geben. Und dafür, ja, mit der Erwartung hat es total gespielt irgendwie. Und am Ende war es ja dann doch alles positiv. Aber zwischendrin denkt man schon so ein bisschen an den klassischen Dramaaufbau. Zumindest musste ich da ganz stark dran denken.
Ja, war ein bisschen aufgebaut wie ein Opa, ne? Also mit Eröffnung, dann halt Zwischenspiel und großem Drama am Ende.
Furioso heißt der.
Furioso. Mhm. Ja, es war halt lustig, dass du halt am Ende dann trotzdem irgendwo so mit den Hauptfiguren, also ich weiß nicht, zumindest ging es mir so, dass du mit den Hauptfiguren dann schon ziemlich mitfiebertest. Also, dass du so gedacht hast, okay, jetzt treffen die irgendwie mit dem Roboter aufeinander und die Arbeiter werden denken, okay, das ist die Maria, die jagen sie jetzt, weil sie wollen ja die Hexe töten. Und ja, dann kommt irgendwie der Roboter noch irgendwo her und du denkst so, okay, dann fangen sie vielleicht doch mit ein bisschen Glück den Roboter ab und dieses ganze Hin und Her am Ende.
Also, ja, mir war das eher so, an jeder Wendung habe ich gedacht, okay, so werden sie es jetzt drehen, dass es am Ende ins Desaster führt. Dass die Leute zum Beispiel einfach an der Roboter Maria vorbeirennen und einfach nur auf die echte Maria gehen und ja.
Du hast also quasi mit
so mit aus den Missverständnissen heraus ist. Ja, ich habe halt ein ziemlich desaströses Ende erwartet.
Okay,
aber das Missverständnis führte ja erst zum guten Ende.
Yeah.
Also sie haben ja dann aus Versehen die Roboter Maria verbrannt, das war ja dann Verwechslung zum Guten. Das sieht man ja auch eher selten im Film.
Wobei ich eigentlich, glaube ich, schon eher mit einem Happy End. Also ich habe dann eher so gedacht, so okay, wie schaffen sie jetzt irgendwo so den Twist, dass da eben noch irgendwie ein Happy End bei rumkommt.
Ja. Ich würde gerne auf die Musik zu sprechen kommen, weil die ist ja beim Stummfilm sehr wichtig. Und ich fand es zum Beispiel interessant, dass bei diesen Szenen, wo die Arbeiter anfangen zu revoltieren, kurz so drei Töne der Marseillaise angespielt wurden. Und das auch so eine Verdeutlichung ist, dass die Revolution ihre Kinder frisst und dass die Revolution nicht zu einer Besserung der Lage der Arbeiter führt, sondern dazu, dass die Arbeiter sich selbst zerstören. Und dass das in dieser Musik nochmal versteckt ist, fand ich eine sehr schöne Geste vom Komponisten.
Das sind die ersten paar Töne von der französischen Hymne, richtig?
Ja, die Marseillaise.
Genau. Und die wird ja zum einen eben in Dur ausgeführt und dann ein Stück später, als dann so, okay, jetzt geht's ein Bach runter, wird dasselbe dann nochmal in Moll ausgeführt, was ich sehr, sehr interessant fand.
Genau, es bricht so hinten ein bisschen ab, genau.
Ja, also Moll, das ist dann mehr so das negativ besetzte, das was immer traurig klingt. Ja, die Musik war auch sehr, sehr großartig. Ich weiß gar nicht, welches Orchester hat das eigentlich in dieser nachbearbeiteten Version von der Murnau-Stiftung jetzt gespielt gehabt? War das Babelsberger Filmorchester?
Berliner Sinfonieorchester? Warte.
Ja, Babelsberg hat ja sein eigenes.
Hat es sein eigenes?
Ja, ja.
Ich nehme an, dass es dann das war. Warte kurz, ich schaue es gerade nach.
Ja,
ich glaube, es war bestimmt das Babelsberg-Orchester.
Also war wirklich echt, die Musik war wirklich großartig. Also die hat halt auch so wie der ganze Film irgendwo so diesen passenden Pathos gehabt. Gut, war ja auch aus der Zeit, ne? Also das Orchester, was das dann nochmal eingespielt hat, wird sich natürlich da auch an Noten gehalten haben, die eben aus der Zeit gewesen sind. Und
ja, also man hatte da sehr viel Glück, dass die Partitur noch komplett vorhanden war,
was schon mal gut
auch
ist.
Mit den Synchronisationspunkten.
Ja, also das ist ja eh bei Stummfilmen. Kurze Zwischenfrage von wegen Stummfilmen und so, war das euer erster Stummfilm?
Nee, ich habe davor schon Charlie Chaplin, The Kid gesehen und The Artist natürlich von 2012.
Den ich total langweilig fand, aber gut.
Ja, aber Charlie Chaplin ist wirklich, hat sich auch gut gehalten.
Wobei der auch den...
Weiß ich auch bei dem...
Den Schritt zum Tonfilm gut. Aber Erik, kurze Frage eben von wegen Tonfilm, Stummfilm, bla.
Was ich auch bei dem Film interessant fand, ist, dass er das halt mit der Roboter Maria schon eigentlich ziemlich sehr davor warnt, vor, ja, hier falschen Götzen zu folgen und falschen ne, Versprechungen oder sowas hinterher zu rennen. Und dann, ja, 7 Jahre später hat man genau das in Deutschland.
Beantwortet nicht meine Frage.
Schon ein bisschen höher.
Ja.
Die ganze Entwicklung um Hitler ringsrum. Und quasi, man hätte sich eigentlich schon von dem Film warnen können, lassen können. Und
na,
das war so halt, eine Entwicklung halt schlecht ist.
Das ist aber dieses, was da mit der Roboter Maria passiert, das ist ja ganz klar 1:1 aus der Bibel rausgenommen. Also, dass die Hure Babylon dann die Menschheit verführt. Hat sich ja auch nicht Fritz Lang ausgedacht. Das ist ja ganz klar eine biblische Anspielung.
Genau.
Da gibt's andere vorausblickende Momente, also gerade wo diese Arbeiter in die Hölle marschieren und da verheizt werden, sprichwörtlich, das erinnert schon sehr stark ans KZ und auch an die Soldaten, die ja dann im Krieg verheizt wurden.
Ja, und an diese ganzen Arbeitslager überhaupt generell, ne? Also die es ja gegeben hat.
Ja.
Ja.
Aber Erik,
du bist meiner Frage richtig ungeschickt ausgewichen. Ich hatte gefragt, ob das jetzt so dein erster im Großen und Ganzen, der erste Stummfilm gewesen ist als Genre?
Mein erster Stummfilm.
Und wie fandst du es?
Das ist mein erster Stummfilm. Ja, schon cool. Also man muss sich halt erstmal nochmal anders drauf einstellen, auf die gewissen Informationen, die halt über Stimme und Sprache nicht so vermittelt werden und die dann halt eher über Bewegungen und übers Schauspiel dann rübergebracht werden.
Beziehungsweise über die Musik auch.
Ja, mhm. Ja, es mir ist schon noch aufgefallen, weil die ja trotzdem viel die Lippen bewegen, ist, wenn man Lippen lesen könnte, ob man dann nicht einiges noch mehr an ja, quasi Dialog mitbekommt, was gar nicht dann auf den Tafeln so unbedingt immer steht.
Ich glaube, das ist sogar ein wichtiger Teil, dass die halt wirklich so sehr, sehr überdeutlich gesprochen haben, dass du eben anhand der Lippenbewegungen damals dir dann doch deinen Teil hast dazu denken können. Also die haben jetzt keine hochkomplizierten Dialoge gehalten, wo du da einfach nicht mehr mitkommst, sondern die haben dann halt sehr, sehr kurze Sachen gesprochen, die man dann aber zur Not auch ohne Lippen lesen zu können quasi deuten konnte.
Ja, also gerade wenn da Maria ruft und solche Sachen, das erkennt man so schon sehr deutlich.
Wobei das dann immer noch mal von Tafeln unterstützt worden ist.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwie noch mehr sagen als bei den Tafeln, dass das auf den Tafeln draufsteht. Ich glaube nicht, dass sie da noch mal extra Dialog für geschrieben haben.
Nee, ich hatte auch das Gefühl, dass sie manchmal gekonnt die Tafeln auch weggelassen haben, um auch so ein bisschen den Zuschauer im Dunkeln zu lassen, was wird denn hier jetzt wirklich kommuniziert.
Stimmt es?
Ja, sie haben sie dann, man konnte sich ja denken, was gesagt wird oder was verdeutlicht wird, auch durch die Gestik.
Ja, das Gefühl hatte ich stellenweise
gerade
auch.
Gerade bei den Kommunikationen mit dem, wie hieß der Oberboss nochmal? Zwischen dem Rotwang und dem Joe, ja, da ist er, für mich ist da gefühlt auf alle Fälle viel mehr Kommunikation als da dann wirklich auf den Tafeln verdeutlicht wird.
Ja, also gerade den Rotwang fand ich fantastisch gespielt. Also der war, also ist ein bisschen, also ich glaube schon, dass da Doc Brown drin steckt. Ja, also dass dann Doc Brown sich von Rotwang inspirieren lassen hat. Also diese verrückte Frisur, der irgendwie dieser Mantel. Und der war ja auch, ich fand ihn sehr, sehr gut gespielt.
Ich glaube, der war eher, also der Rotwang war für viele verrückte Professoren im Kino dann später irgendwo Vorbild gewesen. Ich meine, guck dir dann das Bild an.
Ja, auch das Labor von ihm.
Ja, genau. Und guck dir an, was dann später irgendwie mit Frankenstein gewesen ist. Mary Shelley's Frankenstein.
Ja,
oder,
das war ja schon davor.
Echt?
Ja, es ist Buch.
Ja, das Buch, nee, ich meine aber, was dann halt filmisch draus gemacht worden ist. Ich meine, ein Bild, was du dann irgendwo cinematografisch zusammensetzt, ist halt dann, wie wir ja wissen, immer noch mal ein bisschen was anderes, wie eben die Buchvorlage. Und ja, also ich denke, dass sie da rein optisch da schon für viele verrückte Wissenschaftler da in späteren Zeiten da als Vorbild gedient hat. Genauso der
Tesla-Kolben.
Ja, und dieser Jo Frederson so als böser Big Boss, Kapitalisten-Dingsi, der da auch ein ziemlich ikonisches Bild abgegeben hat, finde ich.
Ja, da war so ein bisschen halt wie Krupp, also diese ganzen Industriemagnaten, das war halt diese Zeit, wo der Industriemagnat halt gedacht hat, ja, also die Arbeiter, ich sorge halt für die, ich gebe denen irgendwie ein Haus und Ausbildung und dafür müssen sie mir halt ewig dankbar sein. Und
ja,
das war halt
dafür ist
das,
halt
was viele Leute auch wirklich dann gedacht haben. Also das ist nichts irgendwie Ausgedachtes, sondern das war halt die Denkweise der Zeit von vielen Menschen.
Dafür ist das Haus halt dann irgendwo unter der Erde und wenn du aufhörst zu arbeiten, ja, Herrgott, ich meine, dann versinkt's halt im Sumpf, aber ja, dafür musst du mir jetzt schon echt dankbar sein.
Ja, aber das war auch so, also es war auch, also gerade Krupp meinte dann ja auch, also die Arbeiter müssen dann bei den Wahlen, also bei den ersten demokratischen Wahlen, die es dann halt gab, das abstimmen, was ich ihnen sage, also das war halt sein Demokratieverständnis.
Ja, you are holding it wrong, würde ich sagen.
Ja. Also das ist halt, das spiegelt halt schon ganz viel von der Zeit wider, was uns heute eher fremd erscheint. Der Metropolis kam dann ja auch in die Sowjetunion, und das ist ja ganz interessant, weil die Sowjetunion hatte ja eine sehr starke Zensur und war ja sehr darauf bedacht, welche Filme sie zeigen, und haben dann erst Metropolis vor dem Krieg gar nicht gezeigt, sondern auch explizit verboten, weil es halt die Lehren von Marx ganz deutlich widerspricht, dass die Revolution nicht zur Besserung herbeiführt. Das ist halt, geht halt konträr zu dem, was die Sowjetunion verkörpert hat. Und aber nach dem Film gab es sogenannte Beutefilme, dass halt die Filmbestände geplündert wurden und in die Sowjetunion gebracht wurden. Und man hatte dann halt versucht, mit erklärenden Anfangstitelkarten quasi die Bevölkerung ideologisch drauf einzunorden, dass sie halt nicht das falsche Verständnis vom Film zu haben. Und die Zuschauer haben das halt ertragen und sich ihren Teil dann gedacht. Also es war nicht so wirksam. Aber so kam dann auch Metropolis in die Sowjetunion und wurde dort auch erhalten, und man hat auch viel Filmmaterial, was in Deutschland verloren gegangen ist oder nur in schlechter Qualität vorlag, dann wieder zurück aus der Sowjetunion getauscht. Also man hat da wirklich Tauschhandel betrieben, dass man da 100 Meterweise die Filme getauscht hat. Also dass man gesagt hat, ich habe dir 100 Meter von dem Film und dafür bekomme ich 100 Meter von Metropolis. Also so hatte man dann die Filme wieder zurückgetauscht.
War schon scheiße, gibt's für ja noch die Deutschen, ne? Ich meine, Metropolis mit seinen 2,5 Stunden war dann schon relativ lang, ne?
Ja, aber man konnte dann, ich glaube, Schwarz-Weiß ging dann 3:1 für Farbe, also für 100 Meter Farbfilm hat man dann 300 okay. Meter Schwarz-Weiß-Film.
Und Tonfilm.
Ja, man hatte dann halt auch andere Filme.
Tonfilm, genau. Ne? Ja. Ich muss aber ganz...
Ja, das mit diesem Tonfilm, das wird sich ja nie durch.
Nee, das ist wie dieses Internet, so
Zeit,
das wird so einfach nichts.
Zeiteffekt.
Es ist mal so eine Phase, so eine Mode. Nee, aber ich muss wirklich wieder mal ganz ehrlich sagen, um vielleicht da mit dem Dings auch ein bisschen Richtung Ende zu gehen, so als kleine Rekapitulation und Endnotiz. Ich muss echt sagen, dass mir die Abteilung bei uns echt unglaublich gut gefällt. Also diese Filmklassiker. Dadurch, dass wir halt immer wieder von irgendwelchen Leuten Filme vorgeschlagen bekommen, die eigentlich so völlig fernab und weit draußen von meiner ganz stinknormalen Comfortzone sind. Also sprich Filme, die ich mir dann halt einfach so aufs Geratewohl angucke. Es sind halt meistens Filme, okay, ja, habe ich schon mal gehört, soll ein Klassiker sein, und es ist auch diesmal wieder so gewesen, dass ich eben mich gestern Abend, oh scheiße, du musst den Film mir heute Abend noch gucken. Und dann saß ich dran und dachte mir so, ja, guckst du vielleicht mal ein bisschen rein, den Rest liest du dir vielleicht zusammen. Gut, ich habe die 2,5 Stunden dann doch noch da gesessen. Und habe mir den halt reingezogen und fand ihn wirklich völlig gut, weil der Film halt einfach eine komplett andere Bildsprache benutzen musste, wie jetzt eben Tonfilme oder ja, Tonfilme, Buntfilme, die Arbeit rein von Make-up musste damals anders gemacht werden, weil die Filme einfach noch nicht so kontrastreich gewesen sind. Deswegen tragen eben auch die Männer noch ein sehr, sehr starkes Make-up, gerade um die Augen rum. Und ja, hat mir wieder total Spaß gemacht, irgendwie so ein Ding anzugucken, und finde ich toll. Ja, ich hoffe, wir kriegen weiter solche tollen Vorschläge, dass wir vielleicht auch um Christophers Star Wars Vorschlag rumkommen.
Ja, das ist also, ja nur die Drohung, dass die Leute auch weiter Vorschläge einreichen.
Aber generell macht Spaß, ne?
Ja, finde ich toll.
Die Kategorie.
Ja.
Also erweitert auch immer wieder meinen Horizont. Mhm. Also die letzten 3 Filme, die wir hatten, hätte ich so wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht gesehen, aber nicht so geplant auf alle Fälle. Sowohl den Western, den wir hatten, als auch Casablanca, als auch jetzt das hier.
Ja.
Ja.
Und es kommen ja, wir haben ja schon eine kleine Liste von Filmen im Backlog sozusagen, die alle sehr gut sind, und im Notfall denke ich mir selber was aus.
Obwohl ich einen thematischen Wunsch hätte für den Oktober, was da vielleicht gut reinpassen würde.
Ja, ich hätte auch meine
würde.
Wünsche.
Wir haben alle unsere Wünsche.
Ja, sag mal. Also, du sagst deinen, ich sag meinen.
Mein Wunsch wäre, irgendwie was in Richtung Horror oder Grusel jetzt mal zu bekommen.
Ja, das würde natürlich passen. Vielleicht passt er auch Phantom Menace rein.
Ja, finde ich sehr gruselig.
Ich hab neulich Jagd auf Roter Oktober gesehen.
Okay, wie fandst du?
Ich fand fantastisch. Also es gibt ja gerade eine Serie, die heißt Last Ship. Das ist eine Navy-Serie, die von Michael Bay inszeniert wird. Und da die aktuelle Staffel spielt halt, also es geht halt um dieses Last Ship, was irgendwie in der Apokalypse als letztes Kampfschiff der Navy sich irgendwie durchschlagen muss. Und jetzt haben sie in der zweiten Staffel als Gegner sozusagen ein britisches U-Boot. Und dann hatte ich halt, dann haben sie halt so U-Boot-Jagd gespielt, war halt total interessant. Und dann hatte ich jetzt halt so Lust, dass ich mal irgendwie U-Boot-Filme anschauen wollte. Und hab mir jetzt Jagd auf Rote Oktober angeschaut. Das ist halt richtig geil mit Sean Connery, der halt einfach so fantastisch, wie er diesen Captain spielt. Das ist einfach grandios.
Hast du da den deutschen Klassiker dazu schon gesehen? Also sprich das Boot, was auch irgendwie so...
Nein, aber das steht ja bei uns auf der Liste schon.
Ah,
hat
stimmt.
Ja schon jemand vorgeschlagen.
Habe ich auch schon gesehen, mehrfach sogar. Irgendwie, ich stand irgendwie mal eine ganze Weile irgendwie auf solche Militärfilme und das Boot ist halt irgendwie da komplett anders und ja, eigentlich Kammerspiel, so.
Mhm. Ja, Jagd auf Rote Oktober ist nicht so mehr so Katz-und-Maus-Spiel und es spielen auch sehr, also neben Sean Connery sehr viele andere berühmte Schauspieler mit, die da noch recht jung sind. Also ein extrem junger Alec Baldwin zum Beispiel.
Mhm. Also
bei Sam Neill.
Das Boot ja genau dasselbe, ne? Ich meine.
Ja, Jan Fedder.
Und
spielt er noch mit. Also ich kenne nur Jan Fedder, ich weiß nur, dass Jan Fedder dort mitspielt.
Jan Fedder, dann der Kaloy, der Semmelrocke, dann natürlich der wie heißt er, nicht der Westernhagen, sondern ist der andere Depp, der rumsingt. Grönemeyer, genau, Herbert Grönemeyer. Dankeschön, Chat.
Ja.
Ja, also es sind schon sehr, sehr viele bekannte deutsche Schauspieler, die da mitgewirkt haben.
Ich bin mal durchs Boot durchgelaufen.
Ich auch nicht.
Weil das steht in den Bavaria Filmstudios und ich hatte mal deine Führung.
Die sind ja gar nicht so weit weg von mir, die soll ich mir vielleicht wirklich mal angucken.
Nee, das ist nicht so weit. Da steht, ist auch das, da war ich noch sehr jung und ich habe mich mehr für das Asterix und Obelix-Set interessiert als für das Boot. Aber ist auch mal schön. Also Filmstudios kann man sich immer mal anschauen, das ist sehr schön.
Mhm.
Auf alle Fälle bin ich gespannt, was für Empfehlungen jetzt reinkommen und in der nächsten Sendung sagen wir dann an, welcher Film dann im Oktober dran ist.
Mhm.
Oder natürlich, ihr könnt auch die Pledge einlösen und uns den Film quasi vorkonnoisieren.
Ich habe dir ja immer noch Angst davor.
Es gibt ja auch 10 für den Vorzugspreis von 10 Euro im Monat könnt ihr uns einen Film bestimmen.
Wie lange muss man das Abo dann eigentlich abschließen? Muss man das bloß einen Monat machen oder?
1000 Jahre.
1000 Jahre.
Also wer schlau ist, der löst es halt kurz davor ab und beendet das halt wieder, bevor das Geld abgezogen wird. Wer jetzt ganz kostengünstig das machen will.
Psst, du kannst den Leuten das doch nicht noch erzählen.
Ja, also. Jetzt schauen wir mal. Wir werden das dann in der nächsten Folge bekannt geben.
Genau, also das Boot ist auf jeden Fall mit im Lostopf, fände ich, glaube ich, auch interessant, den mir jetzt nochmal anzugucken.
Ja, also bisher können wir sagen, also bisher im Lostopf stehen das Boot und die Feuerzange im Boote.
Habe ich beide schon gesehen?
Mhm.
Oh Gott.
Ich habe nur die Feuerzangenbowle gesehen, aber es ist Feuerzangenbowle, müssen wir auch mal schauen.
Der Chat macht mir gerade
so eine Frage der Zeit.
Das finde ich ganz, ganz schlimm.
Ja, ich frage mich ja, wann uns der erste Kubrick ins Nest gelegt wird.
Warum? Warum hast du solche...
Also den ersten Kubrick, den bitte...
Warum hast du solche Angst?
Der erste Kubrick, den wir schauen werden, ist aber Dr. Strangelove.
Ja, unbedingt. Der ist toll. Ich weiß nicht, warum du solche Angst vor Kubrick-Filmen hast.
Den habe ich ja auch sogar schon gesehen.
Ja, eben. Also.
Und ich bin zwar immer noch der Meinung, dass wir den schon besprochen haben, aber naja.
Dr. Strangelove.
Also nicht wirklich besprochen. Nicht in der Form und nicht in der Art und der ausladenden Filmklassiker-Art.